Glaubst du an Wunder und es werden Wunder wahr? Das Musikstück hat mich gerade sehr berührt. Danke dafür. Glaubst du an Wunder und es werden Wunder wahr? Darum sind wir heute Morgen hier, weil wir an Wunder glauben, weil wir daran glauben, dass unser allmächtiger Gott in unser Leben hineinwirken kann und dass er kleine, aber auch große Sachen verändert. Ich begrüße euch alle ganz, ganz herzlich. Alle ihr, die ihr hier seid, aber auch alle, die uns online und über den Bildschirm verfolgen. Wir sind eine Gemeinschaft und wir treffen uns hier gemeinsam im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich habe euch heute Morgen zur Begrüßung zwei Gedanken mitgebracht. Ich dachte, das ist so wie die zwei Seiten einer Münze. Das eine ist, heute ist der erste Sonntag in der Fastenzeit, der Sonntag in Vokavit. Das heißt, das bezieht sich auf einen Vers aus Psalm 91 und ich finde, der passt nie so gut wie jetzt, gerade in dieser Situation. Wenn er mich anruft, dann will ich ihn erhören, das sagt Gott zu den Menschen. Und Esther hat hier wunderschön mit einem lilafarbigen Tuch dekoriert und ich dachte, die Blumen sind so richtig wie Lichtstrahlen, Sonnenstrahlen. Und gerade in unserer Zeit mit so viel schlechten Nachrichten, so viel Herzeleid, so viel Not, die uns begegnet, so viel, was uns betroffen macht, brauchen wir das, dass wir ja auch Licht suchen und Licht finden und dass wir uns an Gott wenden. Das ist die eine Seite der Münze. Die andere Seite ist, mir ist bei der Vorbereitung ein Zitat eingefallen, das Martin Luther zugesprochen wird. Angeblich hat er das gar nicht selbst gesagt, aber wie auch immer. Das heißt, und wenn heute die Welt untergeht oder wenn morgen die Welt untergeht, dann pflanze ich heute noch ein Apfelbäumchen ein. Und dieser Satz ist auch nach dem Zweiten Weltkrieg von der Bekennenden Kirche sehr stark verbreitet worden. Und es sind in der Zeit wirklich unglaublich viele Apfelbäume gekauft und gepflanzt worden. Und ich finde, das macht uns Mut, weil manchmal denkt man, boah, es ist Krieg, kommt der noch zu uns? Lauter Angst und Schrecken und was tue ich? Ist das überhaupt noch wichtig, was ich tue? Und ich denke, ja, jeder Tag ist eine neue Chance, ein neuer Beginn und selbst wenn morgen die Welt untergeht, ich pflanze heute noch mein Apfelbäumchen. Und darum wird es auch in diesem Gottesdienst heute gehen. Es geht in unserer Reihe um die Leitung, das Leitungsamt, aber es gibt auch andere Ämter und ich finde, jedes Amt hat seine Herausforderungen und in jedem Amt ist es wichtig, mit welcher Haltung tue ich das und mache ich einen Unterschied. Darum geht es noch. Wir starten heute mit der Anbetungszeit und werden innerhalb dieser Zeit auch eine gemeinsame Zeit des Gebetes haben. Wir werden heute auch im Laufe des Gottesdienstes einen Psalm zusammensprechen und freuen uns jetzt auf eure Musik.
Tränen. Gott fühlt unseren Schmerz, Gott kennt unser Sehnen, weiß um unser Herz. Er kann uns verstehen, wenn keiner uns versteht. Trost und Liebe geben, wenn uns die Hoffnung fehlt. Regen fällt und fällt, durchdringt die ganze Welt. Seht, der Himmel weit, im Leib mit uns vereint. Durch die Wolken dreht ein Sonnenstrahlung bringt, Hoffnung wie das Licht in Regenbogenfarbe bringt. Gott sieht unsere Tränen, Gott fühlt unseren Schmerz, Gott kennt unser Sehnen, weiß um unser Herz. Er kann uns verstehen, wenn keiner uns versteht. Trost und Liebe geben, wenn uns die Hoffnung fehlt. Regen fällt und fällt, durchdringt die ganze Welt. Seht, der Himmel weint, im Leid mit uns vereint. Durch die Wolken dringt ein Sonnenstrahl und bringt Hoffnung wie das Licht in Regenbogen.
Lebensglück.
das schönste Liebeslied. An deinem Ohr darf ich sagen, dass die Seele füllt. An deiner Hand kann ich fallen und du hältst mich fest. An deinem Tisch wird mein Hunger gestillt. Sollten wir gehen?
Das wollen wir jetzt gemeinsam tun und dazu bitte ich euch auch aufzustehen, im Gebet vor Gott zu treten. Die aktuelle Situation, die wir jetzt erleben, das Leid der Menschen in der Ukraine, die Sorgen und Ängste, die auch uns beschäftigen, hier vor Gott zu bringen. Und das wollen wir so machen, dass das eine Gebetsgemeinschaft ist, wo sich jeder wirklich auch laut beteiligen darf, der möchte, und mitbeten. Im Stream wird dann auch eine Folie eingeblendet, die wir auch hier sehen werden, mit einigen Anregungen, worüber oder worum man beten könnte. Und im Stream wird dann eine leise Musik hinterlegt, und so, dass die Gebete, die wir hier sprechen, jetzt nicht übertragen werden. Herr Jesus, wir wollen vor dich treten, Herr. Wir wollen bekennen, dass du Gott bist, dass du Herr bist, auch in solchen Situationen, wo wir uns machtlos fühlen, wo wir nicht wissen, was wir beitragen können, um deine Veränderung zu bewirken. Gerade dann, Herr, wollen wir zu dir kommen, dich anbeten. Herr, dich bitten, dass du hineingreifst, dass du ja die Geschicke der Länder in deine Hand nimmst, Herr, dass du die Machthaber bremst, Herr, wo sie Krieg führen, Krieg beginnen und unfassbares Leid den Menschen zufügen.
Dass du die Herzen bewahrst vor dem Hass, vor
Wer ist wie du, ein Fels der Zeiten, der immer war und immer bleibt? Wer außer dir ist hoch erhaben? Wer ist dir gleich? Niemand und nichts. Jesus, du bleibst für alle Zeit. Ewig wirst du mein König sein. Ich beuge mich vor dir allein. Du sollst mein Ein und Alles sein.
Bedingungslose Liebe, die alles trägt und nie vergeht, und unerschütterliche Hoffnung, die jeden Test der Zeit besteht. Es gibt ein Licht, das uns den Weg weist, auch wenn wir jetzt nicht alles sehen. Es gibt Gewissheit unseres Glaubens, wenn wir manches nicht verstehen.
Es gibt Versöhnung selbst für Feinde und echten Frieden nach dem Streit. Vergebung für die schlimmsten Sünden, ein neuer Anfang jederzeit. Es gibt ein ewiges Reich des Friedens, in unserer Mitte lebt es schon. Ein Stück vom Himmel her auf Erden, in Jesus Christus, Gottes Sohn.
Er ist das Zentrum der Geschichte, er ist der Anker in der Zeit. Er ist der Ursprung allen Lebens und unser Ziel in Ewigkeit. Und unser Ziel in Ewigkeit. Es gibt die wunderbare Heilung, die letzte Rettung in der Not. Und es gibt Trost in Schmerz und Leiden, ewiges Leben nach dem Tod. Es gibt Gerechtigkeit für alle, für unsere Treue ewigen Lohn. Es gibt ein Hochzeitsmahl für immer, mit Jesus Christus, Gottes Sohn. Er ist das Zentrum der Geschichte, er ist der Anker in der Zeit. Er ist der Ursprung allen Lebens und unser Ziel in Ewigkeit. Und unser Ziel in Ewigkeit. Er ist das Zentrum der Geschichte, er ist der Anker in der Zeit. Er ist der Ursprung aller Lebens und unser Ziel in Ewigkeit. Und unser Ziel in Ewigkeit. Wer erschuf die Himmel? Wer versetzt die Berge? Es ist Jesus, Freund der Sünden, Freund von mir. Wer verließ den Himmel, kam um uns zu retten? Es ist Jesus, Freund der Sünder, Freund von mir. Du bist Gott über die Welt, der mein Leben hält. Dein Name sei erhoben. Du hast mich zuerst geliebt, deine Gnade sieht nun mein Herz nur dir allein.
Wir wollen jetzt zusammen noch einmal ein paar Verse aus Psalm 40 sprechen. Und dazu bitte ich euch aufzustehen. Das wird jetzt so sein, dass ich die ausgerückten Teile lese und ihr lest das fettgedruckte, eingerückte. Und wir verbinden auch mit diesen Worten aus dem Psalm das, was unsere Herzen bewegt und das, was wir Gott sagen möchten. Ein Lied von David. Ganz unbeirrt habe ich auf meinen Herrn gehofft. Auf seine Hilfe habe ich gewartet. Da hat er meinen Hilfeschrei gehört. Ich sah mich schon im Grabe liegen. Doch er hat mich herausgezogen und auf Felsengrund gestellt. Ein neues Lied hat er mir in den Mund gelegt. Das werden viele hören oder sehen. Wie glücklich ist, wer ganz auf Gott, den Herrn, vertraut. O Herr, mein Gott, du hast so viel für uns getan. Und wenn ich deine Pläne, deine wunderbaren Taten alle aufzählen wollte, Vater, und das wollen wir dir einfach nochmal sagen jetzt. Danke, dass du so groß bist, dass du so wunderbar bist und dass uns das hilft, wenn wir auf dich schauen, wenn wir, auch wenn Chaos um uns herum ist, unseren Blick auf dich richten, wenn wir unser Herz, unseren Sinn, unsere Gedanken auf dich ausrichten und öffnen für dich. Und das lass uns auch mitnehmen in die Woche, in das, was wir erleben werden, und begleite du uns einfach in allem, was uns begegnet. Und wir wissen, du bist der Fels, du bist der Halt. Wir dürfen uns festklammern an dir und auf dir stehen. Amen. Vor der Predigt möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Ein furchtbarer Sturm kam auf. Das Meer tobte und meterhohe Wellen schlugen ohrenbetäubend an den Strand. Als das Unwetter nachließ und der Himmel aufklarte, lagen unendlich viele Seesterne am Strand, die die Wogen auf den Sand gespült hatten. Ein kleines Mädchen lief am Wasser entlang, nahm einen Seestern und warf ihn zurück ins Meer. Ein Spaziergänger beobachtete sie und sprach sie an. »Ach, Kleine, was du da tust, ist doch vollkommen sinnlos. Siehst du nicht unendlich viele Seesterne hier am Strand, die kannst du niemals alle zurück ins Meer werfen. Das, was du tust, macht überhaupt keinen Sinn. Das Mädchen sah den Mann an, nahm einen Seestern, warf ihn zurück in die Wellen und sagte: Für ihn macht es etwas anders.
Ja, danke, liebe Conny, für diese Geschichte. Es ist ein Bild für Gemeinde. für Christen, für jeden Einzelnen, der Jesus kennenlernt. Wir machen kein sinnloses Werk hier, sondern für die Person, die Jesus kennenlernt, ändert sich ihr ganzes Leben. Und das ist eine sinnvolle Aufgabe. In so einer Zeit überlegt man sich, ob man bei dem geplanten Predigtthema bleibt oder ob man doch vielleicht nochmal davon abgeht und auf die jetzige Situation eher noch mehr eingeht. Und ganz in diesem Zitat, in diesem Sinne von dem Zitat, wenn morgen die Welt untergeht, pflanzen wir heute noch den Apfelbaum. Haben wir gesagt, nein, für uns geht unser Alltag ein Stück weit normal weiter, auch wenn etwas ganz anders ist und komisch ist. Und dazu gilt, wir müssen aufstehen, wo wir aufstehen können gegen Unrecht, tun, was wir tun können, um zu helfen. Aber wir müssen auch weiter unseren Alltag bewältigen. Und wenn wir täglich den guten Kampf kämpfen, dass das Licht in der Welt heller wird und die Dunkelheit weniger, dann tun wir unseren Teil dazu. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen bei der Leitungsreihe weiter bleiben, auch diesen Sonntag. Denn das beschäftigt uns auch als Gemeinde. Und gute Leitung vorzubereiten und darin zu investieren, das ist und kann ein Licht in der Welt sein. Und deswegen wollen wir das auch tun. Wir sind also in der Leitungsreihe und wir sind beim drittletzten Thema. Das heißt, nach dem heute kommen noch zwei. Und heute soll es um einen Spruch von Paulus im 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 1 gehen. Dort sagt Paulus, das Wort ist gewiss. Wer das Bischofsamt in der Gemeinde anstrebt, der strebt ein schönes Amt an. Und in der Leitungswahl in der Gemeinde, gerade hier, sind wir an dem Punkt, wo die Gemeinde gewählt hat, Vorschläge gemacht hat und jetzt Gespräche mit den Kandidaten und Kandidatinnen geführt werden, ob diese sich auch aufstellen lassen wollen für die Wahl. Und wenn Paulus hier das sagt, es ist ein schönes Amt, dann macht er das, um zu ermutigen. Und darum geht auch heute diese Predigt. Ich will ermutigen, dass das ein schönes Amt ist. Aber es ist nicht nur eine Predigt, nur für die Kandidaten und Kandidatinnen, sondern auch für uns alle, weil es um die Beziehung zwischen Gemeinde und Gemeindeleitung auch geht. Warum schreibt Paulus also so einen Satz in der Bibel? Es ist gewiss, wer das Leitungsamt in der Gemeinde anstrebt, der strebt ein schönes Amt an. Vielleicht wusste er auch schon damals, so wie wir heute, dass Leitungs- und Führungspositionen nicht besonders beliebt sind zur Zeit. Man muss nicht lange suchen und man findet Artikel im Internet von Handelsblättern und Wirtschaftszeitungen, die darüber berichten, dass die Generation Y, also die Menschen, die in den späten 80ern bis in die späten 90er geboren sind, sich nicht gut vorstellen können, eine Führungsposition in den nächsten 5 bis 10 Jahren einzunehmen. Und das ist schwierig, denn das ist die Hauptrekrutierungsgruppe für solche Positionen. Die sind jetzt in dem Alter, dass sie zu Führungskräften herangezogen werden könnten, aber die Bereitschaft da ist sehr gering und die Gründe dafür sind vielfältig. Zum einen hat es eine Verschiebung der Werte gegeben. Selbstverwirklichung und auch die Versorgung der Familie läuft nicht mehr hauptsächlich über eine ertragreiche Karriere ab, sondern jetzt kommen auch andere Lebensbereiche zur Selbstverwirklichung noch dazu. Also Beruf, Familie, Hobby, auch ja Karriere und Ehrenamt. Diese Faktoren, die müssen alle nebeneinander stehen und kriegen eher gleichgestelltere Plätze. Und das lasse ich erstmal unkommentiert so stehen. Es gibt diese Verschiebung. Weiterhin ist das gesellschaftliche Klima und die Erwartungen an Führungskräfte wesentlich rauer geworden. Fehler werden nicht mehr toleriert. Das hat eine gute Seite, sodass Korruption und Betrug und Machtmissbrauch schnell aufgedeckt wird und keine Chance hat, keinen Raum bekommt. Es hat aber auch eine tragische Seite, denn Fehler sind mit die beste Quelle, aus der wir lernen können. Fehler machen und aus Fehlern lernen ist eine der besten Möglichkeiten, um Kompetenzen im eigenen Leben aufzubauen. Es gibt eine Geschichte von Henry Ford, dass einmal einer seiner Arbeiter die Produktion der Autos so versaut hat, dass er $50,000 damit verloren hat. Und der Arbeiter ist zu Henry Ford gegangen und hat gesagt, du brauchst mich nicht feuern, ich kündige, ist klar, ist kein Problem. Und Henry Ford hat gesagt, bist du bescheuert? Ich habe gerade so viel Lehrgeld dafür bezahlt, dass du diesen Fehler nie wieder machst. Ich wäre dumm, dich jetzt zu feuern. Fehler sind eine Quelle von Wachstum. Aber heutzutage sind wir schnell bei der Kritik und schnell bei den Forderungen nach Rücktritt. Und das ist ein raues Klima für Leitungspositionen. Und diese Studien, die zeigen, dass die Generation Y wenig Bereitschaft hat, die zeigen auch, dass nach den ersten Jahren Berufserfahrung die Bereitschaft sogar noch abnimmt. Und das spricht dafür, dass das Bild, das von Führungspositionen und Persönlichkeiten ausgeht, wie sich das anfühlt, nicht gerade positiv ist. Sondern häufig wird erwartet, dass man Überstunden arbeitet, dass man die Bereitschaft hat, auch in seiner Freizeit die Arbeit noch mit hineinzunehmen. Und das kollidiert dann wieder mit der Werteverschiebung. Es ist also wenig Bereitschaft da. Dabei braucht die Welt gute Führungskräfte, Männer wie Frauen. Und ich war versucht, in dieser Predigt jetzt Wladimir Putin als Beispiel für eine schlechte Führungskraft darzustellen. Und dass wir sehen, was passiert, wenn man schlechte Führungskräfte hat, wenn wir in die Ukraine gucken. Ich merke aber, ich muss mich selbst dazu ermahnen, nicht schwarz-weiß zu denken. Denn das führt zu Verbitterung, das führt zu Hass. Es ist keine Frage, ein Angriffskrieg ist falsch und wir stehen auf der Seite der Angegriffenen. Aber wir müssen darauf aufpassen, dass wir nicht verbittern, nicht in Feindbildern denken, sondern versuchen, die Sachen wahrzunehmen, wie sie vielleicht wirklich sind. Und auf beiden Seiten, auf allen Seiten sind so viele Falschinformationen gerade. Aber es braucht gute Leiter in der Gesellschaft. Denn da, wo gute Leitung passiert, da wird aus Chaos Ordnung. Da kann Licht in der Dunkelheit entstehen. Und das heißt, die Gesellschaft und die Wirtschaft, die müssen jetzt sich an diese neue Lage anpassen. Was machen wir denn, wenn wir keine Führungskräfte mehr finden? Wir müssen analysieren, woran liegt das? Und entweder müssen wir Leute finden, die es doch noch so machen, wie es früher sich immer gedacht wurde, oder aber wir müssen das Bild von Leitung verändern, das zurzeit vorherrscht. Und ich denke, Paulus wirbt hier für ein Bild von Leitung, das etwas unterschieden ist dazu, wie Leitung in der Gesellschaft und Führung in der Gesellschaft gerade verstanden wird. Und nicht umsonst adressiert Paulus dieses Thema, denn er weiß, es ist gar nicht so leicht mit der Führungsposition. Aber deswegen schreibt er, zuverlässig ist das Wort. Wenn einer das Bischofsamt anstrebt, dann begehrt dieser eine schöne Aufgabe. Warum hält Paulus es notwendig, das jetzt gerade hier zu sagen? Und wir können nur vermuten, dass er auch damals festgestellt hat, so eine Leitungsposition, die ist nicht unbedingt beliebt, weil man ja auch merkt, in der Gemeinde, da hängt sehr viel Verwaltung und Organisation mit dran und viel Klein-Klein und nicht nur das große Reden schwingen am Areopag und Leute bekehren und Theologie machen, die spaßigen Sachen, sondern auch der Dienst. Aber umso mehr, sagt er, ist es wichtig zu betonen, es ist trotzdem ein schönes Amt. Und deswegen benutzt er hier eine besondere Formulierung. Er sagt, das Wort ist gewiss oder glaubwürdig oder zuverlässig. Und damit möchte er dem, was folgt, eine besondere Wertigkeit geben. Er verpasst dem ein Gütesiegel. Er sagt, pass auf, Folgendes, was kommt, das ist richtig gut, das ist vertrauenswürdig, hör da mal genau drauf. Und das kennen wir schon aus der Bibel, aus der Weisheitsliteratur. Da werden Dinge als gut befunden, Gütesiegel ausgeteilt. Und das sind lebenspraktische Dinge, die Menschen helfen sollen, ihren Alltag zu strukturieren, auch wenn es dabei trotzdem um Gott geht, denn die Erkenntnis Gottes ist der Anfang aller Weisheit, steht auch da schon. Wir kennen es aber auch aus dem Neuen Testament. In den Seligpreisungen in der Bergpredigt beschreibt Jesus, was gutes Verhalten ist. Wer selig ist, er verpasst ein Wertsiegel. Und diese Formulierung, zuverlässig ist das Wort, kommt auch immer wieder im Neuen Testament vor und markiert einfach eine besonders wichtige Stelle. Soll ihr mehr Druck, mehr Gewicht verleihen. Und diese Formulierung, dieses Gütesiegel, kommt dreimal im Timotheusbrief vor. Und auf diese drei Stellen möchte ich gerne mit euch schauen. Denn ich glaube, in diesen Stellen finden wir gute Gründe dafür, warum das Amt der Gemeindeleitung ein schönes Amt ist. Zum ersten Mal benutzt er es in Kapitel 1, die Verse 15 und 16. Folgendes Wort ist gewiss und würdig, vorbehaltlos angenommen zu werden. Christus Jesus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Unter ihnen bin ich der Erste. Doch eben darum habe ich Erbarmen gefunden. An mir als Erstem sollte Christus Jesus die ganze Fülle seiner Gnade und Geduld zeigen. Beispielhaft für alle, die künftig an ihn glauben und so ewiges Leben finden. Wir haben jetzt hier einen Paulus, der Kontakte zu vielen Gemeinden hat, der große Theologie denkt, sich viele Gedanken macht, wahrscheinlich einen vorbildlichen Lebenswandel hat und viele Menschen blicken zu ihm auf und denken, Mensch, das ist doch ein geistlicher Überflieger. Und in meinem Kopf würde ich denken, der hat doch alles Recht zu sagen, hey, ich hab's drauf. Also bald gehöre ich zu den Heiligen. Aber Paulus trifft eine bewusste Entscheidung zu sagen, nein, ich bin der Erste unter den Sündern. Und ich glaube nicht, dass er das mit gekreuzten Fingern hinterm Rücken sagt oder mit einem Zwinkern im Auge, ja, ich bin der Erste unter den Sündern, sondern ich glaube, er hat sich das gut überlegt und erkannt, dass er wirklich weiß, nein, er ist fehlbar, er ist schlecht, er entkommt der Sünde nicht, er ist der Erste unter den Sündern. Und in dieser Einstellung finden wir Demut. Und mit solchen Menschen, wenn die Wahlen gut laufen, sitzt man zusammen in einem Leitungskreis. Menschen, die sich nicht über die Gemeinde erheben, die sich nicht übereinander erheben, sondern die sagen, nein, ich bin der Erste unter den Sündern. Und wenn solch eine Art Demut da ist, wenn keine Chance in so einer Runde, in einem Team ist für das Gift von Arroganz, von Überheblichkeit, von sich selbst absolut zu nehmen und meine Meinung ist die wichtigste, dann hat man ein tolles Arbeitsklima, wenn man so in so einer Demut zusammenarbeiten kann. Und das macht Spaß, in so einer Runde zu sitzen. Und das ist nicht nur im Leitungskreis so, das ist überall so, wo wir zusammensitzen und diese Einstellung, diese Gesinnung haben, die Jesus hatte, die auch Paulus jetzt hier hat. Ich bin der Erste unter den Sündern. Ich setze mich unter euch, ich ordne mich unter. Ich bin nicht größer als ihr. Und Paulus, obwohl er hier so ein geistlicher Überflieger ist und sagt, ich bin Sünder, sagt er nicht, dass diese Sünde ihn von seinem Amt disqualifiziert. Er geht sein Amt weiter an als Apostel. Er sagt nicht, ich bin der Erste unter der Sünder und deswegen muss ich aufhören, sondern er sagt, nein, mit Jesu Hilfe und mit seiner Geduld an mir, denn ich bin Sünder, wird das zu einem Zeugnis. Weil das unser Zeugnis ist. Nicht, dass wir gut, perfekt sind, sondern dass wir schwach sind und dass Jesus in uns stark ist. Und darum geht's. Mit solchen Menschen zusammenzuarbeiten, macht Spaß. Und deswegen ist das Leitungsamt ein schönes Amt. Die nächste Stelle ist nun die der Predigt. In Kapitel 3, Vers 1. Folgendes Wort ist gewiss, wenn einer das Bischofsamt anstrebt, dann begehrt dieser eine schöne Aufgabe. Und nach diesem Vers nun folgt der Katalog an Eigenschaften, die ein Ältester oder eine Älteste haben soll. Und das ist eine ganze Menge. Und da hat Judith schon drüber gepredigt, worum es da geht. Und ich finde, hier können wir zwei Dinge rausziehen für das Ältestenamt in der Gemeinde. Zum einen, wenn man sich das mal so anguckt, welche Anforderungen da gestellt werden, dass da Menschen zusammenkommen sollen, die Leitungsbegabung haben, die besonders freundlich sind, lieb sind, besonnen sind, geduldig sind, dann merkt man, Mensch, wenn wir mit diesen zusammenkommen, dann sitzen wir in einer Runde von hochengagierten, freundlichen und netten Menschen, die ein Ziel verfolgen, sich in Gemeinde zu investieren. Und das ist total cool, in so einem Kreis zusammenzusitzen, die von innen heraus motiviert sind und gemeinsam was reißen wollen dafür. Das macht das Amt schön. Und wenn man so zusammenarbeitet, sich gegenseitig kennenlernt in diesem Kreis, Potenzial entfaltet, das ist gut, denn wo sich Potenzial entfaltet, da fühlen sich Menschen lebendig und glücklich. Und das kann zum Segen für die Gemeinde werden, dass man wiederum das Potenzial der Gemeinde sieht und entfaltet. Und das hat wieder Strahlkraft, kann ein Zeugnis sein, ist ein Licht in der Dunkelheit. Menschen, die ihre Begabung finden, ihr Potenzial entdecken. Der erste Punkt. Man arbeitet zusammen mit hochengagierten Menschen und das macht Spaß. Und der zweite Punkt, man ist nicht allein. Und damit beschreibt Paulus jetzt auch ein starkes Leitungsbild, das für die Gesellschaft wertvoll sein könnte. Immer wenn von Leitungswahlen in der Bibel geredet wird, geht es nicht darum, dass eine Person alleine irgendetwas übernehmen muss, sondern es werden immer Teams gebildet. Und das ist sinnvoll, denn in so einem Team, da teilt man sich die Verantwortung auf. Keiner muss die Verantwortung alleine tragen, die ganz schön groß sein kann, sondern sie wird auf verschiedene Schultern aufgeteilt. Und man bleibt nicht allein mit den eigenen Gedanken, mit dem Workload, den man bearbeiten muss. Man bleibt nicht allein mit Ideen, mit Sorgen oder mit Fragen. Man trägt sich gegenseitig in so einem Kreis. Und das ist ein starkes Modell, auch für Leitung. Und man feiert auch gemeinsam in so einem Kreis. Und das macht auch wirklich Spaß. Und so erlebe ich es auch in dieser Gemeinde. Dass man mit hochengagierten Menschen zusammen ist, die was für Gemeinde reißen wollen. Und das ist wirklich cool. Und auch, dass man feiern kann. Das dritte Mal, dass Paulus diese Formulierung verwendet, ist jetzt im 1. Timotheus Kapitel 4, die Verse 9 bis 10. Folgendes Wort ist gewiss und würdig, vorbehaltlos angenommen zu werden, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, darum arbeiten wir so hart und kämpfen wir, denn er ist der Retter aller Menschen, ganz besonders derer, die glauben. Und hier wird deutlich, wenn wir das machen, wenn wir Leitungs- oder Führungspositionen annehmen, dann machen wir das gar nicht für uns oder für die Gemeinde nur, sondern weil wir unsere Hoffnung auf Jesus Christus setzen. Weil er eine Mission, einen Willen hat für diese Welt, dass Menschen gerettet werden. Und daran wollen wir Anteil haben. Für ihn machen wir das. Und das heißt, er ist unsere Hoffnung und er ist auf unserer Seite. Wir haben also nicht nur in so einem Team Menschen an unserer Seite, sondern wir haben Jesus an unserer Seite. Und auch auf seine Schultern wird die Verantwortung aufgeteilt und er ist ein starker Partner, der beste Partner, den man da haben kann. Und deswegen ist das Amt schön, weil wir es nicht für irgendetwas machen, sondern für die sinnvollste Sache auf der Welt, dass Jesu Wille in dieser Welt passiert, dass sein Licht in die Dunkelheit dieser Welt kommt und immer mehr Platz bekommt. Und wegen dieser drei Stellen, wegen dieser Punkte, mitunter, es gibt garantiert noch mehr, aber wegen dieser drei Punkte ist es ein schönes Amt und ich möchte jedem, der vorgeschlagen ist für dieses Amt, wirklich ermutigen, das zu bedenken. Es ist ein schönes Amt, es macht Spaß und ich hoffe, dass der Rest, der nicht vorgeschlagen ist, jetzt mindestens richtig Lust hatte, das zu machen. Wer jetzt ganz genau aufgepasst hat, dem müsste aufgefallen sein, dass Paulus an zwei Stellen seiner Formel etwas hinzufügt. Nämlich den Satz, er sagt, folgendes Wort ist gewiss, und er fügt hinzu, und würdig, vorbehaltlos angenommen zu werden. Und diesen Zusatz, den macht er bei der ersten Stelle und bei der letzten Stelle. Bei der zweiten Stelle, wo es darum geht, dass das Amt ein schönes Amt ist, lässt er das aber weg. Da sagt er, es ist vielleicht nicht würdig, vorbehaltlos angenommen zu werden. Aber gewiss ist es trotzdem. Aber das ermutigt mich dazu, hier nicht ein einseitig geschöntes Bild von Gemeindeleitung zu zeichnen. Die Herausforderung, die mit dem Leitungsamt einhergeht, ist groß. Es ist schon nicht so leicht, die Erwartungen der Menschen in meinem persönlichen Umfeld zu managen. Nein, wenn man in Gemeindeleitung geht, dann kommen auch noch die Erwartungen von über 200 Menschen hinzu. Und das sind auch noch religiöse Erwartungen. Und das ist gar nicht so leicht. Und auch gerade hier bei den Erwartungen liegt einer der Knackpunkte. Wenn es um dieses Erwartungsmanagement geht, dann gibt es da jetzt etwas, was wir alle voneinander brauchen und füreinander tun können. Wenn es im Leitungskreis darum geht, die Erwartungen der Gemeinde zu managen, und auch wenn es für euch darum geht, eure Erwartungen zu managen an den Leitungskreis und andersrum, dann brauchen wir alle Barmherzigkeit und Demut füreinander. Barmherzigkeit, dass Fehler passieren. Barmherzigkeit, dass es vielleicht nicht so schlimm ist, wenn meine Erwartung gerade jetzt nicht drankommt. Und wir brauchen auch Demut. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es oft so, dass wenn ich Missstände sehe, in meinem Kopf ein arroganter Lasse anspringt, der sagt, hör dir mal meine Meinung dazu an, dann läuft das garantiert besser. Oder ich sehe, was falsch läuft. Oder lass mich das machen, dann wird's besser. Aber wenn ich ehrlich bin und ehrlich über mich selbst nachdenke, glaube ich nicht, dass das stimmt. Und es gibt auch noch so etwas wie den Beifahrereffekt. Man kennt es vom Autofahren. Der Fahrer ist konzentriert, die Insassen des Autos nicht umzubringen, sondern gut zu fahren. Und das heißt, er beschränkt sich auf die wesentlichsten Funktionen seiner Wahrnehmung, damit er dieses Ziel erreichen kann. Und der Beifahrer, der hat nebenbei noch Zeit, mehr zu tun. Und er sieht manchmal mehr, wenn ein Auto ausschert, wo der Weg lang geht. Der sieht das mehr, weil er selbst nicht in diesem Tunnelblick ist mit der Aufgabe, die der Fahrer hat. Wenn die Positionen dann aber wechseln, dann würde es dem Beifahrer genauso gehen, denn dann sieht der Fahrer, der ehemalige Fahrer, auch wieder mehr, denn der Beifahrer muss sich auf einmal aufs Fahren konzentrieren. Und das ruft mich doch zur Demut auf. Ich merke, ich sehe vielleicht Dinge, die da sind, die ich aber, wenn ich sie selber anfassen würde, vielleicht gar nicht besser machen würde, sondern ich würde in ähnliche Muster oder Fehler reingehen, die ich jetzt aber gerade sehe. Und es würde vielleicht gar nicht besser laufen. Und das ruft mich zur Demut auf. Ich weiß es doch vielleicht auch gar nicht besser. Und ich will die unterstützen, die es versuchen und die Fahrer sind, guter Beifahrer sein. Und es ruft uns aber auch dazu auf, die Fahrer, den Leitungskreis, die Demut zu haben, auf Beifahrer zu hören. Denn manchmal sehen sie einfach besser, klarer, mehr, denn sie haben den Kopf dafür frei. Wir brauchen also Barmherzigkeit und Demut miteinander, was diese Aufgaben angeht. Und wenn wir das haben, dann ist es auch möglich, ehrliche, menschliche Fehler zu machen und aus diesen zu lernen. Und das schafft Kompetenz. Das schafft gute Führungspersönlichkeiten. Also, Leitungskreis ist nicht nur leicht, sondern es geht auch um eine Menge Erwartungsmanagement. Und es geht auch nicht nur ums glorreiche Vision finden für die Zukunft der Gemeinde, sondern es geht auch um das Klein-Klein des Alltags und die Zahnräder geschmiert zu halten. Es ist also nicht unbedingt ein einfaches Amt. Aber ich bin ganz bei Paulus, wenn er sagt, es ist ein schönes Amt. Denn in so einem Kreis kann man sich gemeinsam diesen Herausforderungen stellen und mit Jesu Hilfe daran wachsen, sodass daraus, wenn Gott es schenkt, Segen entsteht für die Gemeinde und für die Menschen um uns herum. Amen.
Das macht wahrhaftig den Unterschied, wenn wir an den Tisch kommen dürfen. Und mir ist gerade noch mal aus Psalm 23 eingefallen: Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das ist schon eine sehr starke, krasse Aussage. Danke euch. Wir haben jetzt noch ein paar Informationen, die wichtig sind für die nächste Woche oder die nächste Zeit. Der Thilo möchte eine Einladung aussprechen. Vielleicht lässt du die Maske auf, Thilo, auch wenn das doof ist, aber es kommen noch zwei Leute, die das Mikro nutzen nach.
Ja, guten Morgen, das ist wirklich doof, ich dachte auch. Ja. Ohne mag ich es immer besser, auch an den Endgeräten. Aber gut, genau, ich lade euch Männer ein. Ich nicht als Einzigster, sondern auch das Team vom Männerfrühstück. Am nächsten Samstag wollen wir um 10 Uhr hier live vor Ort uns treffen. Seid herzlich eingeladen. Und wir wollen ein Stück laufen und wir wollen dann frühstücken zusammen. Wir haben Brötchen. Britte bringt jeder einen Kaffeebecher mit, seinen eigenen. Und wenn es gut läuft, bringt er auch noch einen Freund mit, Arbeitskollegen. Das Thema heißt Frieden finden. Und ich habe vorhin in der Liedstrophe vom Rudi Jesus, Freund der Sünder. Das hat mich angesprochen. Und da werden wir sehen, auch was die Brücke ist zwischen Frieden finden und Jesus, Freund der Sünder. Wo wir da Frieden finden, werden wir uns selber auch als die erkennen, die auch selber Sünder sind. Also ein ganz besonderes Angebot. Und wir wollen auch zusammen zum Tisch des Herrn kommen. Wir wollen Abendmahl feiern. Ein Angebot einfach, was wir lange nicht mehr hatten, aber wozu wir auch in der Gemeinschaft einladen. Danke.
Danke dir. Nadja? Da. Nadja gibt uns einen kleinen Eindruck von dem, was am Freitagabend war.
Genau. Genau. Am Freitagabend hat der Teenkreis Shockwave veranstaltet. Das ist ein Jugendgebetsabend von Open Doors, einer Organisation, die sich für verfolgte Christen weltweit einsetzt. Und wir haben da ein paar Bilder, wenn die vielleicht angeschmissen werden könnten. Gleich. Genau, wir haben zum Thema passende Deko gehabt und Essen und Musik und haben einen Input gehört von Eugen, das ist der Jugendleiter von Open Doors, und haben dann losgelegt mit dem Beten in verschiedenen Räumen mit verschiedenen Aktionen quasi. Zum Beispiel ging es in einem Raum um das organisierte Verbrechen und dann konnten wir unsere Gebete auf kleine Zettel schreiben und die zu Zigaretten rollen. Oder haben in einem anderen Raum, in dem es um Jugendliche ging, konnten wir kreuz und quer unsere Gebete über Schulbücher schreiben oder auch ganz andere Aktionen. Genau. Ich wollte jetzt aber nicht nur erzählen, dass wir gebetet haben, sondern wollte euch auch ermutigen zu beten. Draußen liegen nämlich an drei verschiedenen Tischen so Gebetskarten. Da kann sich gerne jeder eine von mitnehmen oder auch mehrere, sind ganz viele da. Und dann zu Hause, dass ich das vielleicht in die Bibel legen oder auf den Tisch, um sich daran zu erinnern, auch regelmäßig für unsere verfolgten Geschwister in anderen Ländern zu beten.
Jetzt kommen die Bilder. Dankeschön, Nadja. Ja, und Judith möchte auch noch eine Einladung aussprechen oder eine Info weitergeben, beides.
Ja, beides, je nachdem. Wir wollen in diesem Frühling wieder eine Taufe feiern, einen Taufgottesdienst. Es gibt eine Person, die sich taufen lassen will. Wir laden einmal dazu ein, natürlich einfach als Gottesdienstbesucherinnen und Besucher zu kommen. Aber vielleicht gibt es ja auch noch die eine oder den anderen, der auch noch überlegt, sich taufen zu lassen oder das gerne möchte oder mehr Informationen dazu haben möchte. Und wenn das so ist, dann könnt ihr gerne auf mich oder Lasse oder Arne zukommen. Wenn es ja jemanden gibt, der überlegt, ist es auf jeden Fall möglich, darüber zu ins Gespräch zu kommen. Es wäre toll, wenn das bis Ende März wäre, weil wir dann noch etwas Zeit haben, um darüber ins Gespräch zu kommen und zu planen. Also wenn du überlegst, dich taufen zu lassen oder es möchtest, komm gerne auf uns zu.
Dankeschön. Weitere Infos, da möchte ich jetzt nur so allgemein darauf hinweisen, findet ihr immer in den Mittwochsnachrichten. Und wer sagt, die kriege ich aber gar nicht, der kann sich gerne an unsere Pastoren wenden, an die Pastorin und sagen, ich möchte meine E-Mail-Adresse gerne geben dazu, um diese Nachrichten zu bekommen. Da gibt es auch Hinweise auf Aktionen, die ansonsten noch stattfinden. Ich möchte euch jetzt noch herzlich einladen für die Kollekte heute, denn es ist entschieden worden, dass diese Kollekte heute auch für die Ukraine gespendet wird. Es gibt ja jetzt überall unendlich viele Aufrufe zu spenden, egal ob Dinge oder Geld. Aber auch unser Bund Freier Evangelischer Gemeinden ist da sehr aktiv. Und wer Lust hat, sich ein paar Informationen zu holen und genauer zu gucken, was macht unser Bund. Es gibt da einmal die Auslandsmission und dann gibt es auch so einen Nothilfefonds. Die kooperieren jetzt und haben verschiedene Aktionen, die sie gerade koordinieren, durchführen, von Hilfslieferungen über ganz viele andere Sachen. Ihr könnt im Internet gucken, das kann man sich relativ leicht merken, unter ukraine.feg.de. Also Ukraine wissen sowieso alle, FEG sind wir.de. Da findet ihr die Infos, was gerade der Bund dazu tut. Also wer sagt, okay, ich habe noch ein bisschen was übrig und gebe gerne auch noch für gezielt diese Arbeit. Die kooperieren auch mit den beiden kleinen Bünden in Polen und in der Ukraine. Also kleinen Bund FEG gibt es jeweils in jedem Land auch. Und sie haben da ihre Kontaktpersonen und sind da in engem Austausch. Also das ist auch Geld, was sicher zu den Menschen kommt, die es brauchen. Ja, jetzt lade ich euch ein, steht nochmal auf und ich spreche uns den Segen zu. Der steht in 5. Mose 31, der 6. Vers. Seid mutig und stark, habt keine Angst und lasst euch nicht von ihnen einschüchtern. Der Herr, euer Gott, geht mit euch. Er hält immer zu euch und lässt euch nicht im Stich. So segne euch Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Und so wünsche ich euch eine mutige und zuversichtliche neue Woche. Danke.